Marek Larsen ist Gründer von Artfacts.net, der weltweit größten Online-Kunstdatenbank. Wie Datenanalyse und Algorithmen die Kunstwelt verändern und welche Rolle Rankings für KünstlerInnen und SammlerInnen spielen, besprechen wir mit ihm in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Alexander Dutkin.
Lieber Marek, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir fangen immer an mit einer biografischen Frage, die auf der Hand liegt, nämlich: Wie bist du zur Kunst gekommen?
Ach so, ja, das eigentlich schon von Kindheit eigentlich, weil meine Eltern haben deutschen Expressionismus gesammelt, bisschen zumindest, und Hundertwasser und so Zeug, das hat mich eigentlich schon seit meiner frühesten Jugend umgeben. Und daher war ich natürlich mit Kunst vertraut von klein auf an, aber es war jetzt ein Ärztehaushalt und jetzt kein Künstlerhaushalt. Ne? Also ich komme sozusagen aus der Sammlerseite, aber so von... Das würde ich mal sagen, war meine ersten Begegnungen mit Kunst als Kind.
Und da hat ja der Weg nicht direkt zu Artfacts geführt. Hast du was studiert oder eine Ausbildung gemacht, die was mit Kunst zu tun hatte? Oder war das eine ganz andere Seite
der
Persönlichkeit?
Ihr wolltet ja, dass ich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich wollte.
Also du wolltest das gerne. Ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen und während meiner Jugendzeit war es halt sehr tumultartig. Da wurde die Stadtbahn West gebaut und ich bin relativ früh von zu Hause weg, mit 16, und bin ins besetzte Haus gezogen. Habe auch in der Siesmeier gewohnt, wo unser Außenminister Joschka Fischer auch gewohnt hatte, aber vor mir. Und hatte eigentlich sozusagen erst am Anfang stand eigentlich erst so die Distanz zum bürgerlichen Welt und zu bürgerlichen Werten. Und ja, das war so mein Hauptantrieb. Also es hat eigentlich gar nichts mit Kunst so weit zu tun gehabt. Es ist so weit gekommen, dass ich dann auf der Stadtbahn West aktiv war und von der Polizei festgenommen wurde auf einer Demonstration und mich eigentlich alleingelassen gefühlt habe von meinen Mitstreitern. Und dann kam ich durch Zufall zur Musik. Und über die Musik bin ich nach Berlin gekommen. Also ich bin Schlagzeuger in einer Band gewesen. Und die Musik war irgendwie für mich eine Sackgasse, weil ich weder Noten lesen konnte, noch ein guter Schlagzeuger war. Ich habe zwar im SO36 mal aufgetreten als Mike Attack, meine eigene Band, konnte aber nur einen Tune, das endete dann in der Saalschlacht. Und das war dann das Ende und dann habe ich meinen Eltern gesagt, okay, ich komme zurück in den Fold des bürgerlichen Lebens und bin auf die private Kantschule gegangen und dort habe ich Felix Brusberg kennengelernt, der Sohn von Dieter Brusberg. Und die Familie hat mich eigentlich aufgenommen, weil ich sozusagen weg war vom besetzten Haus, raus aus Kreuzberg, nach Wilmersdorf gezogen und hatte eigentlich auch mit allen Freunden und allen Schluss gemacht. Und dann hat die Familie mich sozusagen in ihre Arme genommen und dann habe ich dort eine Lehre angefangen in der Galerie Brusberg, was für eine Galerie war, die auch die Art Cologne mitgegründet hat, war damals eine der wichtigsten und umsatzstärksten Galerien Deutschlands. Insbesondere wichtig dadurch, dass sie sehr viel mit der DDR-Kunst gemacht haben. Tübke, Mattheuer und so weiter, Heisig, also die ganzen DDR-Größen. Dadurch hatten wir viel zu tun mit dem staatlichen Kunsthandel. Ich war wahnsinnig viel in der DDR. Und zu der Zeit kam Personal Computer ins Spiel. Also da hat so ein IBM-Desktop, war es ja nicht, die standen dann neben dem Desk. Die haben, ich glaube, 30.000 Mark gekostet. Aber Dieter Brusberg war sehr daran interessiert und hat mich eigentlich beauftragt, mal umzuhören, was gibt es da Software für Galerien? Und so bin ich an Professor Klemm gekommen, der damals an der HDK im Printbereich Professor war, aber auch Programmierer. Und der hat eine Galerieverwaltungssoftware gemacht und die habe ich mit vertrieben. Und so kam ich eigentlich zu Computer und Kunst. Und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert nach der Lehre. Ich hatte also eine Lehre gemacht bei Brusberg, eine Ausbildung zum Galeristen, wenn man so will. Und 1994 gab es ja die ersten Mosaikbrowser und sowas. Und das war ein Thema, was mich sehr stark berührt hat. Und gleich nach dem Studium bin ich auf dem erstmal Landesverband Berliner Galerien hat sich geformt. Da habe ich eine Website für gemacht, habe einen Preis gewonnen als 5% besten deutschen Websites. Und bin dann zum Bundesverband gekommen, habe viel mit der Art Cologne gemacht, dann mit der FEARGA, also Federation of European Art Galleries Association in Paris. Und dann kam der Dotcom-Crash und daraus ist eigentlich Artfax entstanden, dass wir uns da selbstständig gemacht haben, ich und meine Partnerin. Und wir das halt alleine gemacht haben, weil der Bundesverband, und der hat sich halt finanziert über die Telekom, die sind alle ausgestiegen mit der Dotcom-Krise. Und so bin ich dann halt zum Publizisten geworden, halt so ein bisschen wie die, das Kind in den Brunnen oder wie heißt das, die Jungfrau zum Kinde. Das ist ja in dem Stil.
Ich glaube, wir kommen gleich nochmal zu diesem Spannungsbogen von Startbahn West und Galerieverwaltungssoftware zu sprechen. Aber ich glaube, für unsere ZuhörerInnen, die ja nicht alle in der Kunstwelt zu Hause sind, wäre es vielleicht nochmal wichtig zu wissen, was Artfacts ist oder was es am Anfang war und was daraus geworden ist.
Ja, also die Motivation, das zu machen, auch insbesondere vom Bundesverband und von der FEARGA damals, war, dass ArtNet, Hans Neuendorf, der auch einer der Gründer der Art Cologne war, der ersten Kunstmesse der Welt, so wie mein Lehrherr, der hat ein IPO gemacht und ist an die Börse gegangen mit ArtNet. Und da gab es Gespräche, dass die mit eBay zusammen also Kunstauktionen machen, Online-Auktionen und sowas. Und das hat also die traditionelle Galeriewelt, sage ich mal, sehr, sehr verunsichert hier in Europa. Die wussten also nicht, was da kommt. Und da war eben die Idee, dass man so die Diversität, die Vielseitigkeit der Galerielandschaft und dass es halt auch wertvoll ist, das zu erhalten, darzustellen im Internet. Und da hatten wir eben so eine Plattform gebaut, wo die verschiedenen Landesverbände aus Schweden, aus Frankreich, aus Spanien, Portugal Daten selber hochladen konnten, Ausstellungsdaten. Und die sollten sozusagen ein Gegenbild geben zu diesem Monopol, was ArtNet dort aufzubauen schien. Das war so die Motivation, sowas wie Artfacts aufzubauen. Und das ist dann dran gescheitert, dass die Finanzierung von einem Tag aufeinander, weil es eben die Abhängigkeit zur Deutschen Telekom gab, die der Hauptfinanzier war von dem ganzen Ding, weg war. Und die Verbände waren nicht alleine in der Lage, das zu machen. Und ich hatte auch noch andere Projekte zu der Zeit und hatte eigentlich auch andere Ideen mit Druckautomatisierung und so weiter, wo ich dachte, damit werde ich sozusagen reich, wie alle so Internetunternehmer. Und aber da war Traffic auf Artfacts von Anfang an. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns darauf zu konzentrieren. Und es war natürlich auch meine Passion.
Was war denn damals so die Begeisterung oder der Verkaufsfaktor, in Anführungszeichen, für auch gerade Galerien, die ja dann sozusagen die ersten waren, die sich dafür interessiert haben? War das so ein bisschen quasi jetzt im Sinne der Internetrevolution mit dabei zu sein, nicht ausgelassen zu werden? Oder was waren so diese Motivationspunkte für die Kunstwelt beziehungsweise die Galerien da bei euch mitzumachen? Gerade als auch damals wahrscheinlich noch exotischeres Internetunternehmen. Zumindest stelle ich es mir so vor.
Ja, wie gesagt, einmal so im großen Spiel war es die Angst vor ArtNet und eBay. Und im kleinen Stil war es schon das Verlangen danach, die eigene Arbeit auch einem weiteren Publikum zugänglich zu machen. Also wir haben auch mit der Galerie oben aus Chemnitz zum Beispiel ein CD-Projekt gemacht damals, wo wir die ganzen Stasi-Unterlagen eingescannt haben und das Ganze öffentlich gemacht haben, wie halt die DDR-Regierung versucht hat, die Kunstthemen, die jetzt nicht staatlich monopolisiert waren, wie abstrakte Kunst und so weiter, zu unterdrücken mit Stasi-Nutten und allen möglichen, also Ehe zu zerstören, und es gab keine Jobs. Und da dieser Drang, der halt auch von den ostdeutschen Galerien da war, war auch von den westdeutschen da, rauszukommen aus der eigenen Nische und in die Welt zu publizieren.
Ihnen auch dann sozusagen eine Mittel zu geben, weil sie noch gar keine Präsenz hatten, oder gab es auch damals schon sozusagen, jede Galerie hat eine Webseite?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es fing damals an, unsere ersten Auftraggeber waren ja die Verbände, ne? Dass sie haben dann für die einzelnen Galerien so Projekte gemacht. Und es war eigentlich mehr projektbezogen, auch mit der Art Cologne oder wie ich halt geschildert habe, für Galerie oben oder für die Gründung des Landesverbands. Das Artfacts war eigentlich das erste, sage ich jetzt mal, paneuropäische größere Ding, wo die ganzen Verbände selber in eine Datenbank rein publiziert haben, auch auch bei sich selber halt. Das war eigentlich schon im Prinzip so eine Art Web 2, muss man sagen, Ende der 90er, 98 oder 99 haben wir, also 98 haben wir angefangen zu programmieren, 99 waren wir das erste Mal auf der Art Cologne mit dem Stand. Und das war alles schon User-Driven.
Also was ich daran ganz spannend finde, das weckt in mir sozusagen diese Erinnerungen an diese Diskurse meiner Studienzeit, 90er Jahre, das Internet als neuer öffentlicher Raum, als sozusagen auch Raum der Entfaltung, Demokratiemodell, was dann ja relativ schnell zusammenbrach, sozusagen ein Stichwort eBay, und es klar wurde, das ist sozusagen der Raum für Pornografie, Katzenbilder und Handel von jeglichem und allem. Und bei dem, was du erzählt hast, schwingt ja schon noch so ein bisschen dieses Empowerment, Sichtbarmachung mit, ne? Und du hast also sozusagen von Verbänden gesprochen, also sozusagen wie so eine, ja, gesellschaftspolitische Aufgabe oder, ne, sozusagen sowas, gar nicht sozusagen jetzt direkt kommerzielles. Auf der anderen Seite seid ihr ja auch die Expertinnen für solche Sachen wie Rankings, also ganz hierarchische Instrumente, ne, die was mit Macht zu tun haben, die was mit Ökonomisierung zu tun haben, die was mit ich werde gekauft oder ich werde nicht gekauft zu tun haben. Also dem Gegenteil dessen, wofür man ursprünglich vielleicht mal auch so eine Faszination für diesen Cyberspace, hieß das ja mal, hatte. Und da würde mich schon auch interessieren, wie du diese Entwicklung, ne, also Artfacts 2001 gegründet, du hast gerade erzählt, Ende der 90er Jahre war schon die ersten Programmieransätze. Also wir reden ja fast über sozusagen eine archäologische Zeitspanne für dieses Medium von 25 Jahren. Wie hat sich das für dich als Unternehmer, aber auch als Pionier, als Aktivist, ja, du hast ja unterschiedliche Charakterelemente, ne, wie haben die sich da zueinander verhalten und entwickelt?
Ja, also wir haben noch nie einen Businessplan gemacht in dem klassischen Sinn, wie man das so macht. Also bis später mit Limna, ja, wo das sich sehr stark professionalisiert hatte, aber auch Artfacts, das kommt ja so aus, wenn man so von einem politischen Hintergrund, den ich so hatte, von so einer Art Grassroot-Denken auch, gibt den Leuten ohne Voice eine Voice sozusagen, eine Stimme, in Stimmlosen. Das ist, spielt schon immer mit in dem, was ich gemacht habe. Und die Rankings haben eine ganz besondere Bedeutung. Ich meine, ich habe dadurch, dass ich eine Lehre gemacht habe in der Kunstgalerie, schon gesehen, wie der Betrieb, Kunstbetrieb intern funktioniert, nämlich extrem hierarchisch. Also das war ja nicht nur die Art und Weise, wie Dieter Wosberg seinen Betrieb geführt hat und die Mitarbeiterführung, sondern auch der Umgang mit den Kunden, mit dem Industriellen damals hauptsächlich, die also wie die Orgelpfeifen vorgeführt wurden und du kaufst das, du kaufst das, du kaufst das. Das ist so ein bisschen wie der, wenn man in ein italienisches Restaurant geht oder französisches Restaurant und man braucht jetzt einen Wein zu seinem Essen und dann kommt der Chef mit so ganz dicken Buch und man ist schon overwhelmed, der ja, absolut komplett zu viel und er sagt, dann muss der Chef entscheidet, ja, also man ist selber nicht in der Lage und dieses sozusagen, ich bin der Chef, ich habe die Autorität und du bist, du kaufst jetzt, was ich sage, das hat mich schon ein bisschen gestört an der Kunstwelt und da fand ich also den Ranking eigentlich genau im gegenteiligen Weg, also ich wollte halt sozusagen in diesem dass man diese Ahnungslosigkeit der Sammler, dass man die sozusagen denen was gibt, an die Hand gibt, was ihnen hilft. Das hat also ja Hans
Transparenzwerkzeug.
Ja, Transparenz könnte man sagen. Hans Neuendorf hat damit angefangen mit den Preisen, ja, hier in Deutschland zumindest. Es ging ja eigentlich los in England. Und Thierry Herrmann hat es in Frankreich gemacht. Es gab schon einen Trend dahin, aber Hans Neuendorf hat es eigentlich mit Artnet ja ganz nach vorne gebracht und hat auch einen Preis bekommen dafür von der Association von Appraisern in den USA, jetzt letztes Jahr, glaube ich. Die Transparenz ist ein großer Grund, weil wo fängt man an, ja? Und wie kann man das ist eine hierarchische Welt. Also die Kunstwelt habe ich eigentlich ein bisschen so wahrgenommen wie im Sport. Also wie im Fußball, wenn man so will. Kunst und Fußball gab es auch in den 70er, 80er Jahren wahnsinnig viele Kunstwerke und Ausstellungen zu dem Thema. War ich auch durch Fußball wiederum rangekommen. Dass es im Sport gibt es halt den lokalen Club, dann gibt es die die internationale Liga, die nationale Liga, in den nationalen Ligen gibt es auch Unterligen und so weiter. Und es hat sich halt für mich so dargestellt, dass es in der Kunst das Gleiche ist. Nur, dass man halt nicht Punkte hat wie im Sport, ein Tor, ein Punkt, sondern dass das eher so läuft über Reputation, die man so nicht messen kann. Und diese Reputation haben wir halt versucht dann zu messen. Und das ist, dass Museen halt auf der internationalen Liga spielen oder Galerien, dass sie auf der nationalen Liga spielen, auf der lokalen Liga, Grassroots und so weiter. Und dass man das halt auch messen kann und dass man auch Algorithmen schreiben, so ein bisschen kann, wie so ein bisschen wie der Google PageRank, die das wiederum darstellen. Und deswegen habe ich eigentlich niemals diesen, obwohl wir viele Angriffe hatten in der Richtung, dass wir ja sozusagen genau dem Kapital zuarbeiten, eigentlich die Intention war eher gegenteilig. Zugang zu erleichtern.
Super spannend. Gibt es da vielleicht manchmal, wenn ihr keinen Businessplan hattet, hattet ihr so einen Aha-Moment? Jetzt hast du beschrieben, wie es sozusagen entstanden ist durch die Verbände und so weiter, und doch bist du ja dann irgendwie auf einmal, oder gibt es diesen Aha-Moment, wo es auf einmal sozusagen skaliert ist oder wo du auf einmal gesehen hast, oh wow, das ist jetzt echt irgendwie so eine kritische Masse, ist ja am Ende eine Plattform, die Plattformökonomie und so weiter. Also gibt es quasi auf der Ebene diesen Moment oder einige Momente, an die du dich erinnern kannst, wo du auch jetzt im Rahmen von dem Ideologischen dahinter sagen würdest, da hast du echt gemerkt, dass du jetzt der Transparenz sozusagen gut tust und das auch quasi dann in dem Sinne natürlich irgendwie das ganze Unternehmen so ein gewisses Level erreicht hat oder so.
Ja, also wir sind eigentlich war dadurch, dass wir auch keine Investoren hatten, wir haben ja kein Pfennig Geld von außen bekommen, mussten wir halt alles durch den Umsatzsteigerung letztlich finanzieren. Und das ging auch ganz gut bis zur Lehman Crisis, also bis so 2008 sind wir eigentlich stetig gewachsen. Das Ranking haben wir so 2004 eingeführt. Und kurz darauf gab es einen One-Pager in der New York Times und das war damals auch das Leitmedium, das von allen kopiert wurde. Und das heißt, das wurde in allen Sprachen der Welt übersetzt und es war ein negativer Artikel, also das war sozusagen gegen das Ranking. Aber die Server bei uns sind zusammengebrochen, weil das war einfach so viel Traffic über Nacht durch einen Artikel in der New York Times. Das war natürlich schon toll, auch wenn es ein blöder Artikel war. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Feedback, weil wenn die Leute sich aufregen, dann muss ja irgendwas dran sein. Das war immer mein Punkt, weil seitdem wir das Ranking endlich veröffentlicht haben, wo ich auch Angst hatte. Also ich habe das ein Jahr lang zurückgehalten. Ich habe das damals für jemanden eigentlich gemacht, der einen Kunstfonds machen wollte. Der ist irgendwann im Gefängnis gelandet. Das war Helga Achenbach. Der kam eigentlich auf mich zu, also nicht er, sondern einer seiner Berater, dass die so einen Kunstfonds machen wollten und die wollten eben in Kunst investieren pre-Erfolg. Und habe ich ja gesagt, okay, ich könnte was bauen, und so fing das halt an mit diesem Ranking. Und da habe ich einen Vertrag abgeschlossen, dass wenn das nichts wird mit deren Kunstfonds, dann kann ich es veröffentlichen. Und da ist nichts draus geworden und dann habe ich das auch veröffentlicht. Und naja, das hat schon wirklich viel negativ. Also auf jeder Messe, auch über wo wir waren, waren halt die Leute gegen uns. Und es gab immer Diskussionen, alle Mitarbeiter, die also draußen waren im Verkauf oder so, das war wie in den Trenches, ne? Also das war schon tough.
Und doch hat's irgendwie funktioniert. Ihr habt es, wie man so schön sagt, gebootstrapped bis zu einem gewissen Grad. Aber es kam dann auch irgendwann der Moment, dass ihr sozusagen extern finanziert wurdet, oder?
Naja, das kam später dann, mit der Dotcom-Krise ist bei uns nicht Dotcom, sondern der Lehman-Crisis, also iPhone, Instagram, Artsy, das hat uns eigentlich 50% der Kunden über Nacht gekostet, muss ich sagen. Also das insbesondere der Galeriekunden. Und ich hatte immer Angst davor gehabt, mit den Künstlern direkt zusammenzuarbeiten, weil ich dachte, das wird wahnsinnig problematisch. Wir haben sozusagen Pivot gemacht zu den Künstlern und haben gesagt, okay, dann nehmen wir die als Kunden auch auf. Und im Nachhinein muss ich sagen, die Künstler sind viel bessere Kunden, weil die zahlen alle brav. Die Galeristen kennen alle Tricks, sozusagen Zahlungen zu verschieben oder nicht zu machen. Das war also sehr, sehr positiv, muss ich sagen, mit dem sozusagen den Kunstschaffenden direkt zusammenzuarbeiten. Aber die konnten eigentlich auch nicht zu dem Umsatz kompensieren, den wir verloren haben durch die Galerien. Die Galerien konnten halt ganz andere Summen zahlen. Und dann habe ich dann angefangen, Angels zu suchen. Und dann fing das eigentlich auch an mit, dass wir Investment reingenommen haben. Und eigentlich die ersten Investoren waren Leute, die selber was mit den Daten machen wollten und sicher gehen wollen, dass sie Zugriff zu den Daten haben. Das war halt eigentlich meistens so ein, von allen, sag ich mal, professionellen Investoren so ein Hintergedanken, dass sie sagen, okay, dann, wenn die am Leben sind, dann haben wir Zugriff auch auf diese Daten. Und ja, mehr und mehr kamen aber auch so echte Angels dazu. Und ich habe auch Spaß daran gefunden, muss ich sagen, dieses, also Geld zu raisen. Das ist eine tolle Sache. Also hat mir viel Spaß gebracht und bin eigentlich auch dabei geblieben. Das ist mittlerweile auch nach wie vor. Also macht mehr und mehr unser CEO. Aber so, ich bin immer noch da involviert und das ist eigentlich sehr, sehr interessant.
Ich hatte vorhin gesagt, ich würde gerne mal auf das Spannungsfeld von Galerieverwaltungssoftware Startbahn West zurückkommen und jetzt hätte man ja auch noch Fundraising macht mir Spaß. Also das ist ja schon eine spannende Entwicklung von, ich stelle mir jetzt so vor, auch mit der Band, von der du gesprochen hast, oder deiner One-Man-Schlagzeuger-Act, also so Punk, Protest, Frankfurt, Stadtbahn West ist schon sehr links gewesen, ne, auch aus heute,
radikal, ja.
Ne, sehr radikal links, schwarzer Block. Das dann irgendwann getauscht gegen das Galerie-Schwarz. Wie erlebst du das? Hast du wieder Kontakt zu auch alten Kolleginnen aus der schwarzen Blockzeit, die ja, Joschka Fischer hat es den Gang durch die Institutionen genannt, sicher auch irgendwann zum Teil, zum Großteil ja auch wieder dem bürgerlichen Establishment, sagte man damals, zugewandt haben. Hast du das Gefühl, dass du, hast ja vorhin auch davon gesprochen, das war für dich schon auch Empowerment, das Ranking und nicht kommerzielle Machtausübung. Also wie erlebst du diesen Wandel? Was sind da auch vielleicht die Enttäuschungen, ne, wenn du jetzt sozusagen zurückguckst? Ne, weil jetzt nur Empowerment-Tool ist es ja doch nicht geworden, das Ranking, sondern schon auch ein ökonomisches Instrument. Ja, wie erlebst du diesen Weg, diese Reise?
Ja, ich weiß nicht genau, wie es bei Joschka Fischer war. Also bei mir war es schon so ein Schlüsselelement so zur, sag ich jetzt mal, linken Szene und zur Hausbesetzer-Szene war, dass als ich dann da aus dem Krankenhaus kam, Stadtbahn West, habe ich meinen Vater angerufen, ob er mich holen kann. Und das war ein Krankenhaus, wo meist hauptsächlich Polizisten waren, verletzte Polizisten, weil das war schon ziemlich herb, was dort passierte. Das war ja so Mann gegen Mann wie im Mittelalter eigentlich. Und ich stand dann da mit diesem ganzen jungen Polizisten und mein Vater kommt mit dem dickesten Mercedes, den man sich vorstellen kann und holt mich ab. Und das höre ich so einen Polizist sagen, so, guck mal, hat sich wieder ein Bourgeois, so ein reicher Junge ausgetobt, ne, auf unsere Kosten. Und das hat auch schon gesessen. Und es hat auch gesessen sozusagen, dass ich da, als ich da in der Startbahn West in der vorne stand, dass ich mich plötzlich allein gefühlt habe und alle weg waren, alle anderen. Es war ja auch ein Zusammengefühl von Leuten, die sozusagen getrieben waren von gleichen Gefühlen und das war eigentlich alles. Es gibt ja keine Verträge oder sonst irgendwas. Man macht es halt, wenn man es will und wenn man es nicht mehr will, geht man. Aber das war mir eigentlich zu wenig. Und es war auch so, dass ich eine der ganz wenigen war, die eine Rückfahrkarte hatten, immer. Also ich musste ja nur zu Hause anrufen, dann war ich raus aus dem besetzten Haus. Während viele von meinen damaligen Freunden das nicht konnten. Da gab es halt niemanden. Die waren halt da oder im Knast und das war's. Ja, und das war bei mir schon anders. Und deswegen war ich eigentlich auch ein Alien dort. Also hat man nicht so richtig hundertprozentig dazugehört. Das ist auch schon ein Punkt, warum ich so eine Art Enttäuschung da mit der linken Szene und von deren Seite wahrscheinlich auch mit mir, dass ich einfach gegangen bin. Also ich habe auch keine Kontakte mehr. Ich habe hier Kontakte zur Köpi gehabt, viel, habe dort auch viel trainiert, so Martial Arts gemacht mit den Punks in den Rollheimern, die da wohnen. Das waren aber meistens Polish Punks. Also ich habe schon noch Beziehungen zu den Leuten, auch zum Rauchhaus, das erste besetzte Haus in Berlin. Da kenne ich auch die Mitbewohner, bin öfters mal da. Aber ja. Und der Sprung, wie du so sagst, das ist, ich bin auch ein bisschen Außenseiter in der Kunstwelt. Also die etablierte Kunstwelt, ich bin nicht kein Teil davon. Also ich habe Freunde, sehr enge Freunde in der Kunstwelt. Aber das war's dann auch. Ich bin nicht eingeladen zu den großen Events oder irgendwie wichtige Persönlichkeit mit diesem Top 100 Ranking Influencer, so wie Hans Neuendorf oder so. Da bin ich auch ein Außenseiter.
Wenn heute ein junger Mensch zu dir käme, der so wie du damals, weiß ich nicht, zwischen 16 und 22 ist und sagt, ich glaube, hier läuft irgendwas falsch insgesamt, Und er würde vielleicht sagen, Haus besetzen ist es nicht mehr, Startbahn besetzen ist es auch nicht mehr. Wir müssen die Plattform besetzen. Ja. Was würdest du dem raten?
Heutzutage ist es alles sehr, sehr kompliziert. Sagen wir mal so.
Soll der ein Startup machen?
Ist es ein Startup? Ich weiß nicht, wir haben in den USA ja, wir sehen ja, was darin, was mit den, was dort passiert mit den, wie heißen die noch, diesen Primaries, wenn man den Leuten Primate oder wie das heißt, diesen Apex oder wie heißen die, diese Finanzierer, die, wo alles über Geld läuft, die ganze Demokratie ist meines Erachtens dadurch komplett zerstört. Es gibt ja schon seit längeren auch hier,
Du meinst die Finanziers, die parteiinternen Vorwahlen mit Geld genau, sozusagen so mit steuern.
Von PACs heißen die, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, ja. Also sowas, so eine Entwicklung, will man dagegen anstinken. Und ich meine, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich gerne mit Investoren und so zu tun habe. Und es gibt, wie überall, also es gibt ja diese Geschichte von dem, so ein Fuhrunternehmen hier in Berlin, der heißt, in der Köpenicker Straße war der früher, komme ich gleich drauf. Also so ein Fuhrunternehmer, ein linker Typ, so ein langhaariger. Und der hat seine Frau über eine Anzeige kennengelernt. Und die hat in der Anzeige kennengelernt, ich suche einen Mann, aber es braucht sich keiner zu melden, der nicht Millionär ist. Und er hat sich dann gemeldet und die sind verheiratet. Und ich sehe das ein bisschen genauso, weil es gibt auch unter den Milliardären natürlich und Millionären und Multimillionären gute Leute. Es ist ja nicht so, das Verhältnis gut und böse ist dort wie überall in der Gesellschaft. Also wenn man 1000 von denen hat, hat man auch einen gewissen Anteil von Leuten, mit denen man wirklich was machen kann. Also bin ich nicht unbedingt davon abgeneigt, dass man mit Leuten mit Geld reden sollte. Muss man wahrscheinlich heutzutage. Die muss man auf seiner Seite haben. Aber man kann sich aber auch auswählen, mit wem. Es gibt dort genug Möglichkeiten. Und dieses ganze Grassroots-Demokratie bin ich sehr, sehr offen für. Meine Ex-Frau war sehr stark damals mit den, wie sind die noch, mit den Orange, mit den Piraten. Und die hatten ja, als sie angefangen hatten, da war ich ja oft bei ihr zu Hause und da waren die ganzen Piraten dort und die haben, die wollten ja so eine Art Basisdemokratie aufbauen mit Software, was sich dann später auch erübrigt hat, weil sie sich alle haben korrumpieren lassen. Aber das ist eine Sache, die ist schon länger sozusagen im Gespräch. Und finde nach wie vor auch Anklang und ich höre auch mehr und mehr aus der englischsprachigen Welt über Bewegungen in dieser Richtung. Finde ich gut, würde ich unterstützen. Ich könnte das jetzt nicht leisten, weil ich beschränke mich eigentlich hauptsächlich auf, wenn mich jemand Junges anspricht, der was machen will, dann sind es meistens Startups, muss ich sagen. Ja, also das ist dann jetzt nicht politisch.
Wobei es ja auch diese Social Impact Startups gibt, die den Anspruch haben, unsere ökonomische Realität mit gesellschaftlichem Wandel zu verknüpfen.
Ja, gut, da ist mir jetzt noch keiner also über den Weg gelaufen. Wenn man das macht, dann würde ich denen auch helfen, wenn ich das, also Mentoring mache ich ein bisschen auch nebenher. Also ich habe jetzt Leute in hier regeneratives Agrikultur, Kunst natürlich. Aber es ist mir noch keiner über den Weg gelaufen, der politisch was ändern will. Mein Sohn fing einmal damit an und ich habe ihm gesagt, er soll es lassen, soll sich auf seine Karriere stürzen, weil man muss dann wirklich das machen. Das kann ich sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, wenn man, weil du hast selber gesagt, 25 Jahre ist eine lange Zeit. Es ist, wenn man sowas macht und auf ein Thema wettet, dann muss man in Dekaden denken, meiner Meinung nach, weil man wird erstmal geblockt, Leute ignoriert, gegen angegangen. Es ist ein wahnsinnig langer Weg. Und wenn man nicht bereit ist, sozusagen das als Calling, wenn man so will, als Berufung, ne, als höheres, sein Leben dafür zu opfern, dann macht es eigentlich keinen Sinn, meiner Meinung nach. Sollte man es nicht machen. Sollte man das machen, wofür man sein Leben opfern will. Ja.
Du hast mir neulich sehr, sehr spannende Statistiken gezeigt über Artfacts. Ich glaube, ich versuche die Frage mal so auch im Hinblick auf die Zeit so zu formulieren. Kannst du unseren Zuhörern uns noch mitgeben, weil du ja dann wirklich auf so einer sozusagen Datenbasis sitzt und auch manchmal in dem Sinne sozusagen dozierst oder Vorträge gibst. Wo geht der Kunstmarkt hin? Wo geht der Kunstmarkt auch in dem Sinne, den wir gerade besprochen haben, Sinn? Und was passiert da? Was sind Dynamiken, die du beobachtest? Jetzt sozusagen personifiziert als Artfacts. Was sind die Facts?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich weigere mich eigentlich, alle sagen ja so, wir sind ein Vorhersageinstrument. Ich sehe das nicht so. Ich bin also grundsätzlich sehr skeptisch Vorhersagen gegenüber. Wir haben Trends, die wir beobachten, die ich als eher, also was heißt alarmierend? Im Moment sind wir wahrscheinlich so wie politisch und gesellschaftlich überall so ein bisschen in eine Sackgasse gefahren. Es ist alles so brutal kommerzialisiert. Ich habe, weiß nicht, ob dir das erzählt habe, was für mich ein Kulturschocker war, als Gerhard Richter, als Bruce Naumann überholt wurde in Gerhard Richter im Ranking als höchst gerankter lebender Künstler. Und wir versuchen ja, die andere Seite zu messen, also nicht den Markt, sondern wir versuchen zu messen die kuratorische Seite, ja, den Cultural Impact auf den Künstler. Und wenn der Cultural Impact von einem Maler höher ist als sozusagen Medienkünstler vom Kaliber eines Bruce Naumanns, das war für mich schon hart zu sehen. Das hat sozusagen als meine persönliche Interpretation, ich weiß es ja nicht, aber schon bedeutet, dass dort massive Marktinteressen in den Hintergrund, in den Gremien, in den Museen und so weiter mittlerweile aktiv sind, die dafür sorgen, dass Maler, die ja sozusagen die Speerspitze des Auktionshandels sind oder überhaupt des Kunsthandels, den ersten Platz kriegen. Ja, das fand ich beunruhigend. Das ist aber auch schon viele Jahre her, dass dieser Wechsel stattgefunden hat. Eine andere beunruhigende Entwicklung ist, dass das Alter der ausgestellten Künstler immer höher wird und dass die Zahl der ausgestellten Künstler in, wo du sagst, mit Sichtbarkeit immer mehr zu diesem in 1% geht. Es ist so ein bisschen so, dass 1% der Amerikaner über 50% des Wohlstandes des gesamten, des reichsten Landes der Welt kontrollieren. So ist es halt auch diese Entwicklung in der Kunst 1:1, muss man sagen, was ich besorgniserregend finde. Es gibt im Prinzip keine Idee, niemand hat es bis jetzt so irgendeine Idee gefunden, wie man jetzt junge Leute zur Kunst bringen kann. Es gibt erste Versuche, ich habe gerade heute davon gehört, was sehr erfolgreich lief, dass man sozusagen Musiker mit reinnimmt in das ganze Spiel, sozusagen Leute, die Millionen von Followers haben und mit denen dann Grafiken auflegt. Ob das nun der Weg ist, weiß ich nicht. Was anderes, was ich heute gehört habe, dass in Spotify eine Band, ich habe den Namen vergessen, könnte ich im Nachgang nochmal nachschauen, hatte einen Top-Platz eingenommen, die komplett artifiziell ist, also eine AI-Band. Ich finde es sehr schwierig, weil die nächsten, die dann dran sind, sind bildende Kunst, ne? Dass wir dort dann Bilderflut haben, Filme haben, Videokunst, Kurzfilme, die mit AI gemacht sind. Also da hat bis jetzt noch keiner, sage ich jetzt mal. Es wird vielleicht so eine Art Revolution geben. Im Moment stecken wir alle so ein bisschen in der Sackgasse. Das ist jetzt so mein Gefühl. Ja. Aber die Leute wollen was tun. Das ist also so als positiven Abschluss. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Interesse daran, das zu ändern. Und auch von Seiten des Kapitals. Und das gibt mir eigentlich auch Zuversicht, dass was passiert. Ob es klappt, weiß man nicht. Können wir ja kurz sagen, die Katze spielt mit meinem Motorrad.
Der ist ja Unfallschutz gesichert. Den hört die Katze hoffentlich nicht so viel anhaben. Aber ich habe mich auch gewundert, wo das Geräusch herkommt. Wir schließen unser Gespräch immer mit der Frage nach dem Fantasiemuskel, nachdem wir den Podcast ja auch benannt haben, weil wir die Hoffnung, den Glauben, die Überzeugung haben, dass Fantasie schon irgendwas ist, was man trainieren kann, was man üben kann. Kinder haben das irgendwie immer oder sehr stark. Und wenn sie dann älter werden und erwachsen werden wie wir, geht es bei vielen nur ein bisschen verloren oder schläft ein. Und unsere Vorstellung ist, dass Menschen, die wir treffen, die wie du Dinge bewegt haben, die Neues ausprobiert haben, irgendwie einen geheimen Trick haben, wie sie ihren Fantasiemuskel am Leben, am Laufen, Agieren halten. Deshalb wäre die Frage an dich, hast du einen Fantasiemuskel oder was Ähnliches? Und wenn ja, trainierst du den oder kann dir das eh selbst? Und falls du ihn trainierst, hättest du Tipps für unsere ZuhörerInnen, wie sie ihren finden, wiederentdecken oder stärken können?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil wenn ich Künstler sehe, also echte Künstler, ich bin ja kein Künstler, dann beneide ich die halt immer über ihren Zugang zur, wie will man das sagen, zu einer Realität, die hinter unserem sozusagen Sinn weiter tiefer wirkt es als die Sinne. Ich vergleiche das immer mit so einem Wünschelrutengänger, der so Wasser findet, ne, wo sich dann so dieses Holzstück nach unten verbiegt, wo eine so eine Wasserquelle ist. Und die haben halt diesen Draht dazu. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Ja, ich glaube, das hat man diesen Sinn mehr oder weniger ausgeprägt. Ich denke, alle haben ihn. Ich sage immer, dass jeder Mensch hat Kreativität. Das ist uns angeboren. Deswegen ist der Kunstmarkt auch so ein schwieriger Markt, weil im Prinzip alle Künstler sind. Ne, wie Kippenberger schon gesagt hat. Oder war das Beuys? Beuys hat das gesagt, hat gesagt, alle Menschen sind Künstler. Und Kippenberger hat gesagt, alle Künstler sind Menschen. Genau andersrum, was auch gut war. Das ergänzt sich also wunderbar. Und die Kreativität, bei mir kommt das von innen heraus sozusagen mit dem Willen, was zu verändern. Das Neueste ist, dass ich mich gerade mit einer Map beschäftige, mit wie kriegt man Zugang, wie kriegt man sozusagen diese Maps, die es so gibt. Die haben ja auch eine online, die sind für mich alle nur unnutzbar. Dann sitze ich da und denke mir, was kann ich machen, dass das nutzbarer wird? Und ich bin auch nicht kreativ in dem Sinne, sondern ich gucke eigentlich, wie machen andere das in ganz anderen Bereichen und mische eigentlich Bereiche, die gar nicht zusammengehören, zusammen. Also ich nehme eigentlich nur Sachen, die schon da sind, und bringen die in anderen Kontext. So einfach könnte man das nicht eigentlich auch so verwenden. Ich denke, was mir dabei auch hilft, ist, dass ich gerne an meinen alten Motorrädern rumschraube. Die können nämlich nicht reden. Wenn da was kaputt ist, dann muss ich irgendwie durch Kreativität herausfinden, was es ist. So muss halt jeder seinen Weg finden, wie man. Aber ich glaube, dieser Willen zur Problemlösung, wo man niemanden hat, der einen eine Antwort gibt. Ich denke, das ist so. Das Ding, den muss man finden. Also ist da jemand, der einem keine Antwort gibt? Ein Tier, ne? Was hat das? Der Hund humpelt oder so? Was kann das sein? So, das würde ich jetzt sagen. Also die Antwort darf nicht kommen. Man muss durch Experimentieren, muss es denn funktionieren oder nicht? Ich denke, das ist mein Weg, diesen Muskel zu trainieren.
Marek, vielen, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Und wir bedanken uns bei dir und bei den Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke, ne? Tschüss und dir. Bitte.
Ciao.
Ciao.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.